Wow, merci viel mal. Schön, darf ich wieder da sein. Ich habe geschaut im Kalender, es ist tatsächlich jetzt 9 Jahre her, als ich das letzte Mal da war. Keine Ahnung was, merci Jonathan, was für ein Kabis, dass ich dann erzählt habe, dass ich so lange nicht mehr dürfen kommen. Ich freue mich auf das Jahr 2000, was wäre das? Genau, 32. Gibt es Leute, die wirklich vor 9 Jahren da waren und wow, cool. Seid ihr auch so verändert wie ich? Ah, da ist der Walter, ich habe dich vorhin gesucht. Genau, bei dir habe ich übernachtet, glaube ich, oder? Haben wir noch eine Pizzahlung gemacht im Raclette oder irgendetwas? Kann das sein? Das kann sein, okay, ja. Genau, wahrscheinlich wie die meisten von euch auch vor 9 Jahren, habe ich mich auch verändert. Bin ein bisschen breiter geworden, sicher. Leider, nein, nicht weniger Haar, mehr Haar. Sie sind einfach in die Rückgabe gewandert. Das sind jetzt so je nach Perspektive vielleicht so ein bisschen die negativeren Veränderungen. Heiraten, 2 Kinder, das ist nicht nur positiv. Die Heiraten schon, die Kinder bei der Nacht nicht, durch den Tag enorm herzig. Genau, das heisst, so Schlafmangel ist neu in mein Leben reingekommen, aber anyway, mir geht es gut und schön wieder dürfen da sein, zu zwei Simmen und freue mich, was Gott heute Abend vorhat. Genau, hey, bevor dass ich einsteige in Botschaft, möchte ich einfach ganz kurz etwas sagen. Wir haben ein paar Produkte mitgenommen. Ich sage das jetzt, weil ich es nachher 100% vergessen würde. Es hat Filme, die wir gemacht haben, die ersten zwei. Salome hat Andrea es vorhin gesagt. Also Salome, genau, Real Life habe ich dürfen der Produzent sein. Da haben wir auch noch ein paar DVDs. Da haben wir noch ganz, ganz wenige, glaube ich, 4 oder 5. Aber was wir da haben, was sehr cool ist und zum Film passt, ist das Buch Real Life Stories, geschrieben von Jeanette Müller. Sie war sehr eng mit dem Philipp. Und bei jedem Buch, das wir mitgenommen haben, hat Jeanette individuelle Widmung reingeschrieben und ihre Unterschrift oder ihren Namen. Genau, das ist auch für 20 Franken verfügbar. Und ja, geht schauen, wird auch noch dort sein. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem, was ich jetzt erzählen werde, oder einfach sonst zum Schwätzen. 3Life-T-Shirts haben wir auch da. Hoodies, glaube ich, nur noch einen oder so. Egal. Herr, wir danken dir, dürfen wir heute da zusammen sein. Und einfach die echten Fragen stellen. Mit dem Wissen, dass die Antworten vielleicht nicht einmal so eine Rolle spielen, solange dass wir unser Vertrauen in die Tür hineinsetzen. Und so bitte ich dich, Herr, wirklich für deine Gnade, deine Gegenwart, für das, was du heute machen willst. Amen. Und wir, oder für die, die Jesus nachfolgen, oder mir geht es auch so. Ich habe so viele Fragen in Bezug auf Glauben, vor allem auch, wenn ich auf die letzten paar Jahre zurückschaue, was wir als Gesellschaft erlebt haben, nicht nur hier in der Schweiz, aber weltweit, ist so speziell, so einzigartig. Ich meine, eine Pandemie hat es so lange nicht mehr gegeben. Und viele sind immer noch am Leiden von dieser Pandemie. Eine gute Kollegin von mir hat seit dem März 2020, ist eine der ersten, die Corona hatte, Long-Covid, sie kann nicht mehr schlafen, ist enorm geschwächt in ihrem Körper. Nicht nur ist eine Pandemie gekommen, wir haben einen Krieg hier in Europa. Im Oktober 7. oder was auch immer das war, hat in Israel plötzlich ein Krieg ausgebrochen. Es gibt so viel Schmerz und Leid um uns herum, weltweit, aber auch auf einer individuellen Ebene, wo Leute, wie eben der Philipp Mickenbecker, irgendwie eine Krankheit hatten, ein Leid in einem jungen Alter. Und man denkt doch, wo ist Gott in dem Ganzen drin? Oder warum gibt es so Sachen, wo wir wissen, uns Menschen tut das nicht gut? Und oftmals in dem Sinn kann unser Glaubenskonstrukt schon fast ein bisschen auseinandergehen. Oder wir reden in der Gemeinde auch nicht gross darüber, über so Situationen. Man versucht immer so den Happy-Clappy-Jesus-Teppich über alles zu legen und so tun, wie er wie die Antwort wäre auf das alles. Und vielleicht ist er die Antwort, aber vielleicht ist er auch Frage zu dem allem. Und ich werde heute so ein bisschen ein Thema aufgreifen, das in die Richtung hineingeht. Und Inspiration zu dieser Predigt war eine Geschichte, die ich vor über 10 Jahren gehört von einem jungen Mann. Ich kann mich sehr mit dem identifizieren. Ich selber liebe es, für Leute zu beten, zum Beispiel, dass sie können heilig erfahren können. Das ist so eines meiner Hauptthemen. Ich habe einen Film über das gemacht. Und dann hat es auch diesen jungen Mann gegeben, von Amerika, ich kenne den persönlich nicht, der auch ein Herz hatte, für Leute zu beten, dass die geheilt werden. Und dann hat er erlebt, dass diese Leute geheilt wurden, wenn er für die betet, die aber auch nicht. Und hat dann das Privileg gehabt, John Wimber dürfen zu treffen. Der John Wimber ist der Gründer der Vineyard-Bewegung. Ich komme von dieser Gemeinde. Und der John Wimber war vor ein paar Jahrzehnten so ein bisschen der Meister gewesen, Guru oder was auch immer in Bezug auf das Thema Heilung oder wie das Gott übernatürlich tut wirken. Vielleicht so ein bisschen ähnlich, das, was Bill Johnson war, die letzten 10 Jahre plus. Und der junge Mann hat dann den John Wimber getroffen und hat sich gedacht, endlich kann ich mal der Meister in Bezug zu diesem Thema fragen, warum nicht alle Leute geheilt werden, wenn ich für die bete, und hat das gefragt. Und John hat ihm gesagt, hey, geh raus, tu für 1000 Leute beten, und wenn du das hast gemacht, komm zu mir und gib dir die Antwort. Und der ist rausgegangen, hat das gemacht, hat das aufgeschrieben und zählt, hat für alles betet, was sich hat bewegt, und für alles, was sich nicht hat bewegt. Und irgendwann hat er für 1000 Leute gebeten und das Gleiche ist passiert. Teil hat etwas erlebt, Teil nicht. Und dann ist er zum John Wimber zurückgegangen und hat gedacht, endlich bekomme ich jetzt die Antwort. Und hat gesagt, ich habe für 1000 Leute gebeten, warum werden nicht alle Leute geheilt? Und der John Wimber hat ihn angelächelt und hat gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist so erfrischend, dass man aus Leiter oder aus Jesus-Nachfolger auch mal sagen kann, ich weiss es nicht. Und mir werden die Fragen viel gestellt von Leuten, die nicht an Gott glauben, warum gibt es so viele Leid? Die Spannung mit Leid auf dieser Welt ist für ganz viele sogar ein Grund, dass sie sagen, ich glaube nicht an Gott, weil ich glaube nicht, dass er so viel Leid zulassen würde. Und ich bin wie zum Punkt gekommen, dass ich die Freiheit in meinem Herz auch haben will. Und wir in der westlichen Welt, vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum, Schweiz oder Deutschland sowieso, sind sehr immer so darauf geprangt, dass wir eine möglichst Erklärung für alles haben wollen. Und es wird dann immer sehr gefährlich, wenn wir eine Erklärung für gewisse Themen haben wollen, wo eigentlich die Bibel uns nicht wirklich Antworten darauf gibt. Ich selber sehe in der Bibel nicht wirklich, warum nicht alle Leute geheilt werden oder warum es so viele Leute gibt. Und es ist dann oftmals eine riesen Spannung, wenn vor allem Leiter irgendwie in einen Druck reinkommen, Sachen müssen zu erklären, die aber eigentlich nicht wirklich erklärbar sind oder in der Bibel uns eins zu eins aufgezeigt werden. Was wir aber sehen in der Bibel, zum Beispiel im Johannes 16 ist es, glaube, wo Jesus mit seinen Jüngern redet und ihnen sagt, es gibt noch so viele Sachen, die ich euch sagen möchte, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Aber wenn der Geist vor Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit hineinleiten und euch das verkünden, was wird kommen. Und Jesus redet dort vom Heiligen Geist und offenbart dort eigentlich sein Herz gegenüber seinen Jüngern, in dem, dass er ihnen sagt, es gibt ihr noch so viele Sachen, die ich euch erzählen möchte. Mit anderen Worten, so viele Offenbarungen, Kenntnisse, die wichtig wären, dass ich euch das geben möchte. Er sagt dann aber, ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Aber wenn der Geist kommt, der Heilige Geist, wird er euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. Ich liebe die paar Bibelfersen. Die gehören zu meinen allerschönsten Goldschätz. Aber wenn ich höre, wie Jesus sagt, dass das, was er sagen will, sie noch nicht tragen können, mir das in eine Verantwortung hineinbringt, zu einer Person zu werden, die mehr kann tragen von dem, was er sagen will. Er sagt eigentlich nichts anderes als Leutlis. Wenn ich zu euch rede, dann kommt Offenbarung, dann kommt Erkenntnis. Aber Offenbarung bringt automatisch eine Verantwortung mit in euer Leben rein, wo ihr müsst fähig sein, das zu tragen. Er hat selber über sich gesagt, Jesus Christus, dass seine Worte Geist und Leben sind. Und im Alten Testament gibt es so ein schönes Wort Kabod, das bedeutet Herrlichkeit. Und wir sehen auch, in der Bibel hier und dort, bei der Einweihung vom Tempel von Salomo, wo die Herrlichkeit reingebrochen ist und die Priester haben unter dem Gewicht von dieser Herrlichkeit, Gegenwart Gottes, nicht einmal mehr stehen können. Und das heisst, auf der einen Seite ist das Herz von Gott so gefüllt, dass er uns überschütten kann mit Offenbarung, mit Erkenntnis, dass wir wachsen können in den Sachen, die wir vielleicht jetzt noch nicht verstehen. Aber auf der anderen Seite ist er irgendwo auch vorsichtig, was er weitergibt, weil er weiss, wir könnten das nicht tragen. Und so frage ich mich automatisch her, was ist es, was ich in meinem Leben machen kann, damit ich eine grössere Kapazität habe, mehr Offenbarung zu tragen. Offenbarung bringt Verantwortung, es bringt ein neues Gewicht. Offenbarung kommt aber nicht in erster Linie, dass wir intelligenter werden oder mehr Erkenntnis dürfen haben, intellektuell. Das ist mehr ein Nebenprodukt von dem. Offenbarung ist auch nicht etwas, das wie neu kreiert wird, sondern Gott zeigt damit eigentlich durch eine Offenbarung das auf, was schon immer da war. Und ich glaube, etwas, was wir machen können, um mehr Offenbarung von Gott oder Erkenntnis zu bekommen, ist es, die Sachen einfach zu umarmen, die wir nicht verstehen. Das, was wir nicht verstehen, ist genauso wichtig wie das, was wir verstehen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wie dass wir mit diesen Sachen umgehen, die wir nicht verstehen, ist wichtiger, als wie wir mit diesen Sachen umgehen, die wir verstehen. Gott ist gut. Das ist etwas, was wir verstehen. Es ist einfach immer wieder in der Bibel erwähnt. Jetzt ist aber das Problem, dass wenn irgendwie ein Schicksal passiert, jemand leidet oder ein Krieg ausbricht, ganz viele plötzlich zum Schluss vielleicht hier und dort kommen, dass Gott vielleicht gar nicht mehr so gut ist, wo etwas passiert ist, was sie nicht einordnen können, was sie nicht erklären können. Und wir dürfen nie zu einem Punkt kommen, dass das, was wir verstehen, von dem überschrieben wird, was wir vielleicht nicht verstehen oder keine Antwort darauf haben. Und wir eben in der westlichen Welt haben wir den Druck, alles müssen können, zu erklären. Und wir lieben, wenn wir ein Konstrukt haben, das erklärbar ist, wo es uns das Gefühl gibt, wir können uns jetzt an etwas haben. Aber was wir eigentlich dort unbewusst machen, ist, dass wir Gott so gross machen, dass er in unseren Kopf hineinpasst, weil jetzt können wir erklären. Und das hat so viele, aus meiner Sicht, theologische Ansichten gegeben, wie, hey, vielleicht ist ja Gott sogar derjenige, der Krankheit vielleicht schickt. Vielleicht ist Gott der gewesen, der Krankheit dem Philipp hat gegeben, dass er die Krankheit so viele Leute für Gott hat können erreichen. Ich habe alles Mögliche gehört, nicht nur in Bezug auf Philipp, aber auf ganz viele Sachen. Und da ist ein weiteres Problem. Gott ist oftmals so gut und ein Genie, schlechte Situationen zu einer guten Situation umzudrehen und zu machen, dass viele das Gefühl haben, er war derjenige, der die schlechte Situation verursacht hat. Ich selber glaube das aber nicht. Und ich verstehe, was es bedeutet, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dann passiert so viel in einem Menschen, den man nicht versteht. Und man versucht, es irgendwie erklärbar zu machen. Man versucht, dem irgendwie einen Sinn zu geben. Aber auch dort merkt man, dass es nicht wirklich Heilung bringt. In einem Leid oder in einer Situation, wo man vielleicht eben verwirrt ist durch einen Schmerz, bringt eine intellektuelle Erklärung nicht wirklich Heilung, weil es ist nicht der Kopf, der schmerzt, sondern das Herz, das wehtut. Und was es dort braucht, ist es, was ich glaube, ein Loslassen, eine Erklärung müssen zu haben, sondern ein Annehmen von seiner Gegenwart und Liebe, weil es am Ende des Tages das Herz ist, das wehtut. Hier in unserer Welt, in der natürlichen Welt, haben wir oftmals Frieden, wenn wir etwas erklären können. Weil dann haben wir das Gefühl, wir uns kontrollieren. Aber wenn wir es nicht erklären können, haben wir das Gefühl, es kontrolliert uns. Aber in der Welt vom Reich von Gott haben wir Frieden, nicht weil wir es erklären können, sondern wenn wir das Recht, etwas zu erklären müssen, aufgeben. Und die Bibel redet über einen Frieden, der über unseren Verstand wie hinweggeht, wie rausgeht. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn wir wie in den übernatürlichen Frieden reinkommen wollen, der über den Verstand hinweggeht, wir unser Recht, Sachen müssen zu verstehen, dürfen aufgeben. Und es wird immer die Spannung sein, die wir in unserem Leben durchgehen werden. Auf der einen Seite die Offenbarungen, die Erkenntnis, die Gott uns gibt, aber auf der anderen Seite die Mysterien, die Geheimnisse, die wir nicht verstehen. Und wenn wir es schaffen, als Jesus-Nachfolger die Balance zu haben, um unserem Glaubensleben treu zu bleiben, ihn im Fokus zu haben, behalten, wir früher oder später ein Riesenmass von Durchbruch werden sehen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Aber wie das wir heute mit der Enttäuschung umgehen, bestimmt die Frucht, die wir morgen werden sehen. Und ich möchte in der Bibel, für die, die eine Bibel dabei haben, könnt ihr mal zum Matthäus 11 gehen. Die anderen dürfen das Handy vornehmen und die App aufnehmen. So würde die Bibel aussehen. So tun sie mit Blättern. Ich lege es schnell noch hierher für die, die das antike, physikalische Buch betrachten. Ich kann es empfehlen. Bevor wir zum Matthäus gehen, in die Bibel, gehen wir noch zum Matthäus von meinem Kollegen von mir. Und zwar, ich habe vor, wie gesagt, ich war 18 und ich habe mit anderen Freunden für Leute auf der Straße gebetet und wir haben einfach gesehen, wie Leute Gott erlebt haben, wie Leute ihr Leben Jesus haben gegeben haben und wie sie sind geheilt worden. Und ein Kollege von mir, Matthew heisst, der hat das mitbekommen und er hat das so auf dem Herz gehabt, das wollen auszuüben, das wollen auszuleben, hat aber so ein bisschen Respekt vor dem Schritt gehabt, wirklich nach auf die Straße zu kommen, das mit uns zu machen. Und bei diesen paar Wochen immer wieder mit ihm zusammengehockt, wir sind die Bibel zusammen durchgegangen, haben Bibelstellen angeschaut, wie das man für Leute beten kann, was wichtig ist, wenn man das macht und so. Und nach ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monaten, hat er dann mal gesagt, hey, nächsten Samstag werde ich unbedingt mitkommen. Und wir sind dann noch zu Mossendorf, ja, der gewohnt da, zumal irgendwie beim Wald auf dem Hocker oben gewesen, haben noch zusammen gebetet vor dem Einsatz, haben mal die wichtigsten Sachen durchgeschaut und sind dann auf Bern gegangen, wo der Einsatz hat stattgefunden. Wir haben wirklich wortwörtlich angefangen mit dem Einsatz, der Matthew hat gesagt, ich habe einen mega Kopf, so feste Migräne, krass, habe ich noch nie gehabt. Und ich habe gedacht, ja, irgendwie blöden Angriff jetzt vom Find, die wir wegbeten und er ist gut und dann tut er mit uns auf der Straße beten und sieht, wie Gott ihn braucht. Und er hat wie nicht dort stehen, weil die Schmerzen so viel stärker sind worden. Und die sind dann so stark geworden, dass er sofort ist heimgegangen. Ich weiss nicht, ob er noch am gleichen Tag oder einen Tag später auf einen Notfall ist gegangen. Auf jeden Fall haben sie so eine tumorische Zyste hinter dem Auge entdeckt, was so hat vorgedrückt, dass er so Kopfschmerzen hatte. Er hat sofort eine Not-OP gebraucht, wo sie wirklich den Schädel aufschneiden mussten, vorlegen. Und haben einen Fehler gemacht bei der Operation. Und der Arzt hat gesagt zu, es ist über 99%, ich weiss die Kommastellzahl, nein, nicht mehr, echt 99,3. Ich meine sicher, über 99% wird der Doppelbilder auf einem Auge das Leben lang haben. Das ist das, was sie ihm gesagt haben. Und das war natürlich schmerzhaft für mich. Ich war so ein bisschen Mentor für ihn in dieser Zeit. Wir haben auch für das gebeten. Halleluja, er hat keine Doppelbilder bekommen, zum Glück. Und der Matthew hat mich nie gefragt, warum das passiert ist. Warum Gott es hat zugelassen in diesem Moment. Und ich habe ihn beobachtet, wie dass er einfach, anstatt sich eine Frage zu stellen, die er vielleicht ein bisschen weg von Gott hat können ziehen, er so richtig in Gott ist eingetaucht. Und wir haben immer so den Witz gehabt zusammen, oder immer noch, wenn wir uns gesehen haben, der Papi ist so gut, sagt der eine oder andere, sagt, ah, du tust so etwas von untertrieben. Und ich weiss, noch in dieser Zeit ist der Matthew regelmässig mit mir mitgekommen, wenn ich irgendwo bei Gott diene. Er war auch im Hunida dabei, glaube ich. Und zu sehen, wie dieser Mann die Stimme von Gott hat gehört, war wahnsinnig gewesen. Ich weiss noch, irgendwo ist er mitgekommen, Leute in einer Reihe gewesen, wir sind zusammen von Person zu Person gegangen. Und Gott hat so krass zu ihm geredet, zum Teil eine Person nach dem anderen ist einfach umgekippt. Er hat gesagt, ah, mein kleiner Finger tut weh, ah, dein kleiner Finger ist irgendwie kaputt und bumm, ist er geheilt worden. Ah, mein Zehen tut weh, ah, du hast ein Problem mit dem rechten Zehen, bumm, geheilt worden. Und der Mann hat so einen Durchbruch in seinem Leben gesehen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, wo er sein Herz gegenüber rein, gegenüber Gott so rein beschützt hat, dass er vielleicht die Frage hatte, aber er hat sie nicht versucht zu beantworten, sondern ist einfach in der Erkenntnis geblieben stehen. Gott ist gut. Er ist gut, egal wie das Ganze aussieht. Wir lesen hier in Matthäus selbst Folgendes. Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer ist hier im Gefängnis. Schickt seine Jünger zu Jesus, damit sie ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Überlegt euch das mal. Johannes der Täufer, das Alte Testament, hat über ihn prophezeit, dass einer die Stimme wird sein, der Wüste, der den Weg wird vorbereiten für den Messias. Und der Johannes der Täufer war in der Wüste, hat unzählige Leute wahrscheinlich, tausende von Leuten getauft, hat allen gesagt, ich bin der, der euch mit Wasser tauft, aber der nach mir wird euch mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Und er hat von Gott so ein bisschen wie den Deal bekommen, dass wenn er die Leute tauft und beim Messias sieht er, wie sich der Himmel wird öffnen und der Heilige Geist in Form von einer Taube auf ihn wird gehen. Das hat er gesehen in der Vision, aber er hat schon bevor Jesus getauft wurde, vor allen gesagt, schaut, das Lamm von Gott, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es war eine übernatürliche Erkenntnis, die er Jesus gesehen hat. Und wo Jesus getauft wurde, hat er erlebt, wie der Himmel sich geöffnet hat und die Stimme ist gekommen, um zu sagen, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Nicht nur das, Jesus Christus hat selber gesagt, dass außerhalb vom Reich Gottes niemand grösser war als Johannes der Täufer. Mit anderen Worten, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist, mit dem Reich von Gott, mit der Ankündigung, das Reich Gottes ist jetzt hier reingebrochen, es ist am Kommen. Seit Jesus ist niemand grösser gewesen als Johannes der Täufer. Der grösste Prophet aus der Sicht von Jesus Christus im Alten Testament. Hockt hier im Gefängnis, hat den Weg vorbereitet für Jesus Christus, hat allen gesagt, er ist es und zweifelt jetzt. Er schickt seine Jünger zu Jesus und fragt ihn, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und es gibt immer die Spannungen, die wir werden haben, die Jesus jetzt aber auch aufzeigt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Puh. Er sagt mit anderen Worten, hey Johannes, ich weiss, dass dort, wo du jetzt bist, ich vielleicht nicht im Wirken bin. Er war im Gefängnis. Und die Ironie ist ja, wo Jesus die öffentliche Dienst hat angekündigt, hat er gesagt, ich bin gekommen, um die frohe Botschaft zu verkünden, um die Kranken zu heilen, um die Gefangenen frei zu machen. Und der Johannes ist jetzt im Gefängnis. Er sagt aber den Jüngern, geht zurück und verkündet, was er sieht. Die Toten werden auferweckt, die Lahmen gehen. Die Aussetzungen werden gereinigt. Und die Armen bekommen die gute Botschaft verkündet. Mit anderen Worten, hey Johannes, schau nicht auf das, was ich nicht mache, sondern auf das, was ich machen bin. Und gesegnet soll der sein, der sich nicht an mir wird ärgern. Und wir leben immer in diesen zwei gefühlten Welten, wo wir uns müssen entscheiden, in welcher wollen wir wirklich sein. Wir haben immer die Wahl von Zweifel oder Glauben, von Angst oder Vertrauen. Oder eben auch, von was wollen wir geleitet sein? Von den Sachen, die wir nicht verstehen? Oder von den Sachen, die wir verstehen? Ja, der hat mal eine Lektion gelernt, wo wir ja dann zu Amerika gelebt Und eine sehr, sehr gute Kollegin von mir hat einen Vater gehabt, der an Krebs erkrankt ist. Und wir haben mit mal für ihn gebetet, nicht vor Ort, wo er zu weit weg war mit einer Gruppe von Leuten. Einfach sind wir zusammengekommen und haben vor Distanz für ihn gebetet und geglaubt, dass Gott ein Wunder tun kann. Und der Vater ist schnell gestorben und sie war sehr eng mit ihrem Vater. Und ich weiss noch, diesem Abend war es eine Dienstagabend. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, einfach für die Familie zu beten, allein in einem Räumchen, dass Gott einfach die Hand über die Familie tut, sie beschützt. Und bin dann etwa morgen am Eis noch meine E-Mails kontrolliert und habe eine E-Mail bekommen von einer Person, die ich nicht kennt. Und er hat mir gesagt, hey, vielleicht machst du dich nicht mehr an mich erinnern. Und er hat dann gesagt, er ist vor ein paar Wochen, als ich noch in der Schweiz war, in die Vineyard Bern gekommen. Er hat mich gefragt, ob ich für ihn beten kann. Und er hat mich dann, ich habe mich daran erinnern, er ist dann zu mir gekommen und gesagt, ich kann dir nicht sagen, was ich habe, aber bete für mich. Und er hat dann im E-Mail gesagt, er war ein Pastor, ein Gemeindeleiter, an Krebs erkrankt und aus Scham aus hat er nicht wollen sagen, was er hat. Für ihn betet und er hat mir geschrieben, er ist übernatürlich geheilt worden, er war über Kontrolle, die Ärzte sind völlig verblüfft, keine Tumorzellen mehr gefunden. Und ich war mit dieser Situation konfrontiert, dass ich da bei meiner Kollegin so gerne gesehen habe, wie Gott hat eingegriffen. Wir haben so viel gebetet und es ist nichts passiert. Und da ist etwas passiert bei einer Person, die so fähig war, um zu sagen, was sie hatte. Und ich musste mich entscheiden, auf was ich schaue. Auf das, was er nicht gemacht hat oder auf das, was er macht. Weil es etwas gibt, wo ich will, dass ihr es mitnehmen würdet, ist es wirklich das. Ihr könnt euch immer entscheiden auf das, was ihr schauen wollt. Auf das, was Gott nicht macht oder auf das, was er macht. Und dort, wo unser Fokus hergelegt wird, das ist das, was multipliziert wird. Und das ist eine Einladung, auf das fokussiert zu sein und sich an dem zu freuen, was Gott macht. Auch wenn auf dieser Seite viel, viel Schmerz ist, von dem, was er vielleicht nicht am Machen ist. Einen Tag später, ich habe eine Bibelschule gemacht dort, ich war ganz vorne bei der Anbetung, die Whitney, meine Kollegin, war zufälligerweise nebendran und ihr gesagt, hey, mein grösster Beileid von dem, was passiert ist. Und sie hat mich angeschaut und gesagt, hey, das ist okay, Gott ist gut. Und ich habe eine Stunde lang zugeschaut, wie sie ihre Seele gegenüber Gott hat ausgeschüttet und ihn hat angebetet mit ganzem Herz. Ihre Situation, wo sie sich auch alles andere hat gefühlt, als ihn anzubeten. Ihn als Heiler zu deklarieren. Ihn als guten Gott können zu sehen. Und genau in dem Sinn ist es ein riesen Privileg, wo in Gefahr geht, dass wir das vergessen. Ihn in Schmerz, in Verwirrung, im Nicht-Verstehen anzubeten, ist ein riesen Privileg, das nur temporär uns zur Verfügung steht, aus einer Entscheidung herauszusagen. Und Herr, ich habe diesen Schmerz, aber ich bete dich gleich an. Wo irgendwann wird der Moment kommen, wo wir im Himmel von Angesicht zu Angesicht werden sehen, wo es keine Fragen mehr gibt, kein Schmerz, keine Verwirrung mehr. Und die Anbetung wahrscheinlich nicht einmal mehr eine Entscheidung ist, sondern eine Reaktion aufgrund von der Herrlichkeit, die vor uns wird sein. Darum, es ist ein Privileg, ihn anzubeten in Momenten, wo man das Gefühl hat, die Welt zerbricht, alles geht runter. Und man dann sagt, aber ich gehe rauf in der Anbetung. Und dort, wo Irritation ist, entstehen wunderschöne Diamanten, die geschliffen werden. Stellen wir es immer so vor, die Kreaturen, die Engel, sind seit x, weiss nicht viel, in Ewigkeit am Anbeten. Und es wird ihnen nie langweilig. Sei immer ein Heilig, Heilig, Heilig bist du. Ein Heilig für den Vater, ein Heilig für den Sohn und ein Heilig für den Heiligen Geist. Und stell mir vor, wie sie ihn anbeten auf den Knien. Und das einfach, sie sind überwältigt von seinem Wesen, von dem Licht, von dieser Herrlichkeit. Und nach 5 Millionen Jahren steht Gott vielleicht mal von seinem Thron auf und sagt, hey, ich will noch etwas Neues offenbaren über mich. Lüpft etwas Kleines und sie drehen durch, wieder für die nächsten 5 Millionen Jahre. Heilig, 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 heilig. Heilig, 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 heilig. Und nach 10 Millionen Jahren steht Gott wieder auf. Hey, ich habe noch etwas. Und sie fallen wieder am Boden. Er ist eine nie aufhörende Offenbarung. Der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Und es ist ein Privileg, ihn bereits jetzt anzubeten. Und das ist genau das, was im Leben von Philipp hat ausgemacht. Wo man tausende von Kommentaren kann lesen kann, die Leute nicht verstehen. Wie kann ein 23-jähriger Mann, der jede Sekunde sterben kann, grinsend in die Kamera hineinschauen und von Jesus reden? Wie kann ein Mann eine Sekunde vor dem Tod noch mit seinen Ängsten ihn anbeten und den Frieden haben und noch alle ermutigen, noch das Video selber aufnehmen und sagen, ich freue mich, euch in der Ewigkeit wieder zu sehen. Seine Wunde ist nicht geheilt worden, aber er ist selber zum Wunder geworden. Und seien wir ehrlich, jede Person, die geheilt wird, wird früher oder später sowieso sterben. Ein bisschen deprimierend. Und genau um das geht es eigentlich. Es spielt gar keine Rolle, ob du heilig glaubst oder nicht. Frag dich mal, was glaubst, was nach dem Leben kommt. An was glaubst du, was nach dem Leben kommt? Und ich liebe es, dass die Geschichte von Philipp, das Tabuthema Leid und Tod wieder am Aufkommen ist. Wo unsere Gesellschaft versucht alles, dass wir uns nicht mit diesen Themen unterhalten müssen. Man investiert Milliarden von Franken, Dollar in die Wissenschaft, damit unsere Leben möglichst lang werden. Und man versucht sogar, das Leben ewig zu machen. Und in dem Moment verpassen wir eine riesige Chance. Wenn man sich damit befassen mit dem Tod, dann würde man die Frage stellen, in welcher Art und Weise will ich sterben? Wie willst du mal von diesem Planeten gehen? Das, was die Leute fasziniert hat im Philipp, ist die Versöhnung, die er hatte, die Reinheit, die er hatte. Und im Film sieht man, wie er umgegangen ist von seinen engsten Freunden und von seiner Familie. Versöhnt mit ihnen. Und der Frieden, warum hat er den gehabt? Er war im Reinen mit sich selber, im Reinen mit seiner Familie und mit seinen engsten Freunden, wo er erstens im Reinen mit Gott war. Er war versöhnt mit ihnen. Und das war der Grund, dass er diesen Frieden haben konnte. Und Millionen von Leuten wollen den gleichen Frieden. Aber der Philipp hat genau den Frieden in Gott gefunden. Und wenn ich mal sterbe, wird ja genau so gehen können. Im Frieden, im Reinen mit mir und mit meinen Ängsten. Aber das fängt nicht erst dann an, wenn ich eine Diagnose bekomme, die ich weiß, die ist unheilbar. Das fängt im Heute und Hier an. In dem, dass ich Werte leben von Nächstenliebe, von Grosszügigkeit, von Vergebung und Versöhnung. Und weil ich weiss, dass ich selber aus meiner Stärke das nicht kann, habe ich mich entschieden, Gott nachzufolgen, dass er in meiner Schwäche stark werden kann. Dass ich immer jemanden an meiner Seite habe, wo ich weiss, wo mir die Liebe gibt, wo ich oftmals für andere Leute nicht habe, und er die Leute durch mich durch kann lieben. Tun wir doch kurz die Augen zu. Und vielleicht bist du auch heute Abend hier. Ich weiss, viele von euch sind noch jung. In diesem Alter denkt man alles andere als über den Tod nach. Aber vielleicht hast du auch die Geschichte von Philipp mitverfolgt. Oder kennst vielleicht jemanden, der gestorben ist, vielleicht sogar jemanden in deinem Alter. Und ich wollte einfach wie einladen oder wie die Möglichkeit geben, heute Abend diesen Schritt wie auch zu machen. Und das heisst nicht, dass alles muss Sinn machen muss. Das heisst nicht, dass du alles musst verstehen musst. Um Gott nachzufolgen. Wenn du ihm nachfolgst, das Leben wird nicht unbedingt besser, glaub mir's. Es wird nicht unbedingt schöner. Es werden nicht alle Probleme gelöst. Aber es wird jemand immer zu deiner Seite stehen, wenn es eben schwierig ist. Es wird immer jemand zu deiner Seite stehen, wenn Probleme nicht gelöst werden können. Und für mich ist das das, was Jesus ausmacht. Er ist nicht die Antwort, aber er ist vielleicht die Frage. Die richtige Frage. Und meine Frage heute ist es, wenn du Jesus noch nicht hast eingeladen, dann kannst du einfach innerlich folgendes Gebet mir jetzt nachsprechen. Du kannst so laut vor dir herkücheln. Jesus, ich lade dich einfach in mein Leben ein. Und dort, wo ich unsicher bin, ich will mein Herz öffnen, dass du Raum in meinem Leben kannst reinnehmen kannst. Und ich will dir nachfolgen, dort, wo du hergehst. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du mich an den Hang nimmst, sodass ich dich Tag für Tag besser kennenlernen darf und ich zu deinem Kind werden kann. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt in mein Leben hineinkommst. Die Augen noch zubehalten. Und wenn du das jetzt hast gebetet, das erste Mal innerlich, tu doch einfach kurz die Hand aufstrecken. Die anderen die Leute haben die Augen zu. Okay, gut. Ich sehe euch, kann ich jetzt abnehmen. Und für die das jetzt haben, beten kann, findet doch vielleicht eben jemanden nebendran, der vielleicht schon länger auf diesem Weg ist oder geht hier vom UNIDA zu jemandem, um einfach zu sagen, hey, ich habe heute das Gebet gebetet, kannst du mir helfen, diesen Weg mit Jesus zu gehen? Und vor dem Gottesdienst heute UNIDA hat es noch Leute gegeben, die im Vorfeld zusammenkommen und einfach auch noch hey, Gott gefragt nach verschiedenen Worten und Salome geht jetzt weiter, einfach, dass Gott noch mehr so zu euch reden kann.
Wir haben gehört, dass Personen da sind, die wir zusprechen wollen, dass sie ihre Sorgen auf den Herr werfen. Das ist das Bild von einem Whirlpool, wo du einfach reingehen darfst, einfach geniessen, es dir gut gehen. Du musst nichts leisten, sondern darfst wirklich deine Sorgen Gott abgeben. Und dann haben wir das Gefühl, dass jemand da ist, der Probleme hat mit dem Ellbogen. Gott will der hier eingreifen. Wir haben hinten ein Ministry-Team, die haben gelbe Bändchen an. Wenn euch etwas anspricht, geht doch hinten für euch beten oder fragt euren Nachbar. Aber für euch beten, Gebet ist mega, mega kraftvoll. Dann haben wir das Gefühl, dass jemand da ist, der Sina heisst. Gott hat einen Plan für dich. Und er ruft dich beim Namen. Dann haben wir ein Bild von einem Ultraschallbild, das abbrennt. Wir haben das Gefühl, das ist zusammenhängend mit einem Schwangerschaftsabbruch. Genau, und dann haben wir auch noch das Gefühl, dass eine Person da ist, die sich verachtet fühlt oder die verachtet wird. Gott verachtet dich nicht, mega wichtig. Und habe nicht Angst, dass Personen, die Gottes Namen in den Dreck ziehen, hab vor denen keine Angst. Du hast etwas Grösseres. Und ich habe noch das Gefühl, dass jemand da ist, der Beschwerden hat am rechten Ohr. Geh doch auf für dich. Geh beten.